ARD.
צה"ל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם.
Die israelische Armee ist die moralischste der Welt, sagt Benjamin Netanyahu. Das glauben aber auch in Israel nicht mehr alle und das hat Folgen für die Armee.
Und die hat in Person von Verteidigungsminister Katz heute offensiv neue Ansagen zum Gazastreifen gemacht. Wir bleiben in den eroberten Gebieten und die Blockade von Hilfsgütern geht auch weiter.
Das Kriegsrecht in der Ukraine wird verlängert, während gleichzeitig mit den USA über Rohstoffe verhandelt wird.
Und es gibt eine Art Taurus-Déjà-vu. Soll Deutschland liefern oder nicht? Wir fragen, ob und was das der Ukraine überhaupt bringen würde. Hallo, ich bin Thomas Kuhlmann aus der Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ja, es wird immer offensichtlicher, Israel ist in den Gazastreifen einmarschiert, um zu bleiben. Und zwar dauerhaft. Heute gab es mehrere Aussagen aus der Regierung, die das auch offen aussprechen.
Ja, allen voran Verteidigungsminister Katz, der damit quasi eine neue Phase des Krieges bestätigt hat. Anders als früher, sagte er wörtlich, geht es nicht mehr ums Evakuieren bestimmter Zonen, um dann die Hamas zu bekämpfen und sich wieder zurückzuziehen, sondern, so Katz wörtlich, die eroberten und eingenommenen Gebiete auf unbestimmte Zeit zu behalten und das ja ohne die palästinensische Bevölkerung.
Und ähnlich ist die israelische Armee ja auch im Libanon und in Syrien vorgegangen, wo sogenannte Sicherheits- oder Pufferzonen errichtet wurden. Auch hier sprechen manche vom Ziel dauerhafte Besatzung.
Ja, das Vorgehen war auch ähnlich wie in Gaza, nur eben nicht in dieser Dimension. Das ist vor allem den ja ultrarechten und religiösen Extremisten in der Regierung Netanyahu um die Einnahme dieses Jahr ihrer Meinung nach heiligen Landes ging. Diese Vermutung hatten einige ja schon länger. Auch in Israel gab es da ja immer die Warnung. Zu dieser neuen Phase mit den Aussagen von Katz gehört jetzt aber auch, das mit voller Härte auszusprechen.
Gestern, da ging es hier ja auch um den Appell israelischer Schriftsteller und Intellektueller. Wir berichten auch immer wieder über große Demonstrationen gegen die Regierung Netanyahu. Und in unserer Frühausgabe heute hat unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler berichtet, dass immer mehr Reservisten den Kriegseinsatz verweigern und teils offen Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen der eigenen Armee anprangern.
Ja, bis zu 100.000 Reservisten sind das angeblich. Offizielle Zahlen gibt es dazu nicht. Die Motive, sagt Jan-Christoph, sind unterschiedlich, aber immer öfter werden wohl offen moralische Bedenken vorgebracht. Er hat mit vielen sogenannten Verweigerern, wie die da heißen, auch persönlich gesprochen. Das Feature gibt's übrigens knapp 20 Minuten lang online bei uns, sehr zu empfehlen. Und darin geht es auch um die Frage, was sich denn verändert hat bei der, ja, moralischsten Armee der Welt.
Ganz verschiedene Menschen haben seit dem Überfall der Hamas am 7. Oktober für Israel gekämpft. Und auch wenn die israelische Gesellschaft in politischen Fragen tief gespalten ist, nach dem 7. Oktober hat sich zunächst gezeigt, dass die Armee, die Israeli Defense Forces, IDF, in Israel verschiedenste Menschen zusammenbringt. Hunderttausende Israelis wurden und werden immer wieder zum Reservedienst eingezogen. Soldaten sind in den Gazastreifen einmarschiert, in den Libanon und nach Syrien. Auch im Westjordanland sind israelische Truppen auf dem Vormarsch. Benjamin Netanyahu, Israels Premierminister, versucht immer wieder, das Land auf den Kampf gegen äußere Feinde einzuschwören. Zeitweilig sprach er von einem Krieg an 7 Fronten. In den langen Kriegsmonaten wurden nach palästinensischen Angaben mehr als 50.000 Menschen in Gaza getötet und über 110.000 verletzt. Die israelische Armee sagt, unter den Toten seien mehr als 20.000 bewaffnete Kämpfer. Das palästinensische Gesundheitsministerium spricht von fast 16.000 toten Minderjährigen, fast ein Drittel der Toten. Etwa 10.000 Leichen sollen noch unter den Trümmern liegen. Einigen Untersuchungen zufolge sind diese Zahlen zu niedrig angesetzt, weil viele Tote nicht mit einbezogen sind, die auch eine Folge des Krieges sind. Sie starben durch Mangelernährung, katastrophale hygienische Zustände und unzureichende medizinische Versorgung. Fragt man bei der IDF nach dem ethischen Kodex, der die israelische Armee zu einer höchst moralischen Truppe machen soll, wird man auf eine Internetseite verwiesen. Unsere Mission und unsere Werte, lautet die Überschrift.
Ein IDF-Soldat wird seine Macht und seine Waffe nur zur Erfüllung seines Auftrags und nur dann einsetzen, wenn es notwendig ist. Er wird seine Menschlichkeit im Kampf und im Alltag bewahren. Er wird seine Waffe und Macht nicht einsetzen, um unbeteiligte Zivilisten und Gefangene zu verletzen, und wird alles in seiner Macht Stehende tun, um deren Leben, Körper, Würde und Eigentum zu schützen.
Nach einem UN-Bericht sind inzwischen mindestens 92% der Wohngebäude im Gazastreifen zerstört oder beschädigt worden. Wie also kommt es zu dieser Kriegsführung durch die Israeli Defense Forces? Und wie passen Aussagen und Fakten aus dem Gazastreifen zu ihrem Anspruch, die moralischste Armee zu sein, also eine Armee, die auf den Schutz der Zivilbevölkerung achtet? Ein Interview mit einem Armeesprecher zum Thema ist auch nach mehrmaliger Nachfrage nicht zustande gekommen. Doch es gibt immer mehr Soldaten, die diesen Krieg kritisch sehen. Sehr wenige sprechen mit Journalisten. Michael Ofer Sif wohnt in einer luftigen Wohnung in Tel Aviv. Er ist 29 und hat nach dem 7. Oktober für ein paar Monate gedient.
So a lot of sentiments you would hear about how there are no innocent people in Gaza or...
Was man oft gehört hat, war, dass es keine unschuldigen Menschen in Gaza gibt. Dass wir Rache nehmen und Gaza ein für allemal zerstören und ihnen eine Lektion erteilen müssen. Und einer, ein anderer Offizier, hat zu mir mal etwas sehr Grausames gesagt. Dass die Kinder von 2014, dem Jahr der letzten großen Offensive in Gaza, die Terroristen des 7. Oktober sind. Und damit hat er natürlich allgemein etwas über die Kinder in Gaza von heute gesagt.
You can hear what he isn't saying about what we should or how we should perceive kids in general.
Ja, mit diesem O-Ton gehen wir hier wieder raus. Ich habe das komplette Feature schon gehört. Deprimierend, aber doch sehr empfehlenswert.
Stichwort neue Härte, sagtest du vorhin. Dazu gehört noch eine weitere Meldung von heute.
Ja, auch von Verteidigungsminister Katz und auch zu Gaza. Seit 6 Wochen sind die Palästinenser ja von Hilfslieferungen abgeschnitten. Kein Wasser, kein Essen, keine Medikamente. Und diese Blockade soll weitergehen, trotz ja Hungersnot, wie die Vereinten Nationen sagen. Und auch hier eben begründet mit einem neuen, härteren Wording. Zitat, Israels Politik ist klar, es kommt keine humanitäre Hilfe durch. Ja, das ist schon eine klare Ansage. Ärzte ohne Grenzen nannte Gaza heute ein einziges Massengrab.
Ja, und trotz allem, eine überraschend positive Nachricht kam heute aus Berlin. Das Auswärtige Amt hat bestätigt, dass derzeit 2 Dutzend Deutsche aus dem Gazastreifen herausgeholt werden. Details zu der Mission könne er zurzeit nicht nennen, sagt ein Sprecher des Außenministeriums. Sie finde in Abstimmung mit den israelischen Behörden statt.
Ja, das scheint zu laufen, aber man will sich halt nicht näher dazu äußern. Man weiß Stand jetzt, wie spät ist es, kurz nach 16 Uhr, noch nicht viel mehr. Gut 2 Dutzend Personen sollen das sein, auch dazu keine näheren Angaben, Deutsch-Palästinenser vermutlich, aber auch das ist nicht offiziell bestätigt. So viele, ungefähr dieselbe Anzahl, wurde auch schon Anfang April da rausgeholt. Weniger als 10 sollen dann noch im Kriegsgebiet sein. Aber auch hier gibt es keine offiziellen Informationen. Zumindest nicht für uns.
Und damit sind wir bei der Ukraine. Und ja, die ist in einer sehr undankbaren Lage. Trotz der Gespräche zwischen den USA und Russland über einen Waffenstillstand wird immer weiter gekämpft. Allein heute hat die Armee nach eigenen Angaben 100 russische Drohnen abgefangen. Deswegen wurde auch das geltende Kriegsrecht und die Mobilisierung um weitere 90 Tage bis dann Anfang August verlängert.
Ja, mit klarer Zweidrittelmehrheit im Parlament. Das ist ja im Prinzip ein Dauerzustand, dieses Kriegsrecht. Im Parlament gibt es eben noch diesen großen Rückhalt. Aber es gibt im Land halt vor allem Social Media auch Kritik, weil eben durch das Kriegsrecht keine Wahlen stattfinden, ne? Und sich eben viel Macht bei Präsident Zelensky konzentriert. Zelensky hatte gestern Abend ja nochmal die US-Unterhändler davor gewarnt, ukrainisches Staatsgebiet bei irgendwelchen Verhandlungen mit Russland schon zu verteilen. Gleichzeitig muss er auch mit den USA sprechen, denn die machen Druck mit dem Rohstoffabkommen, dass Trump ja Zugriff auf wichtige seltene Erden in der Ukraine sichern soll.
Und während die USA die Militärhilfe für die Ukraine mehr und mehr zurückfahren, da bemüht man sich in Europa um mehr militärische Kooperation statt weniger. Dänemark will jetzt eigene Soldaten in die Ukraine schicken, und zwar unbewaffnet und zu Trainingszwecken. Arne Bartram berichtet.
Dänemark will Soldaten in die Ukraine senden, zu Trainingszwecken. Das hat der Chef des dänischen Heeres dem Sender TV2 gesagt. Das Ziel laut dänischem Militär, die Soldaten aus dem NATO-Land sollen von den Erfahrungen der ukrainischen Soldaten lernen, vor allem im Umgang mit Drohnenangriffen. Allerdings sollen die Dänen nicht selbst im Ukraine-Krieg kämpfen, sondern sich in Trainingszentren weit entfernt von der Front aufhalten. Das Training könnte laut dem Heereschef schon im Sommer beginnen. Für Russland ist der Plan eine Provokation. Der russische Botschafter in Dänemark hat gesagt, dass die dänischen Soldaten in der Ukraine in Gefahr seien. Russland würde sie als legitime Ziele betrachten. Dänemark werde durch die Entscheidung tiefer in den Ukraine-Krieg hineingezogen. Das skandinavische Land zählt seit Beginn des russischen Angriffskriegs zu den größten Unterstützern der Ukraine.
Ja, Anne Bartram, unser Skandinavien-Korrespondent. Und die Meldung aus Dänemark war keine 2 Stunden draußen. Da hat sich auch schon der russische Botschafter in Kopenhagen gemeldet. Russland fühle sich provoziert. Dänemark bringe das Leben seiner Soldaten in Gefahr damit. Und man solle das Ganze doch nochmal überdenken. Ja, vermutlich hat die dänische Regierung diese Reaktion aber eingepreist.
Und dann kommt auch noch das Thema Taurus mit Macht zurück. Deutsche Marschflugkörper zur Abwehr russischer Angriffe. Noch Kanzler Scholz war ja immer dagegen und wurde dafür auch hart kritisiert. Bald Kanzler Merz hat die Tür jetzt aber wieder aufgemacht.
Ja, und so richtig eindeutig kann man das offenbar gar nicht sagen in dieser Taurus-Diskussion, warum es noch keine Lieferung gab. Auch Merz ist ja jetzt nicht eindeutig dafür, sondern er hat sich nur offen dafür gezeigt. Aus der SPD kommt weiter ein klares Nein, trotz der Dauerkritik an Scholz ja auch. Generalsekretär Miersch war heute früh bei NTV und hat sich dazu geäußert und meinte, es gebe Gründe, Taurus nicht zu liefern, über die man nicht sprechen könne, ja, die das ausschließen würden. Er nannte Erkenntnisse im Geheimhaltungsbereich.
Und ähnlich hatte das zuvor ja auch Verteidigungsminister Pistorius angedeutet.
Richtig, genau. Ne? Und dann meinte Miersch noch, wenn Friedrich Merz vollumfassend in Kenntnis gesetzt wird, also richtig eingearbeitet wird, meint er wohl damit, von den Geheimdiensten, dann werde er beim Thema Taurus auch nochmal neu abwägen. Ja, es ist ein bisschen Rätselraten seit 2 Jahren, was da dahinter steckt.
Wobei man auch noch sagen muss, dass der CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewetter auch gefordert hat, heute die neue Regierung müsse jetzt handeln. Die Taurus-Lieferung sei seit 2 Jahren überfällig.
Ja. Zitat. Und auch Roderich Kiesewetter jetzt nicht gerade fachfremd, was Verteidigungspolitik angeht. Insofern schwer zu beurteilen, auch ob und wie der Taurus im Abwehrkrieg gegen Russland überhaupt helfen würde. Florian Kellermann in Kiew versucht mal zu sortieren.
Ja, das wird schon verfolgt, weil das natürlich auch ein Symbol wäre dafür, dass Deutschland und die westlichen Partnerländer insgesamt weiter an der Seite der Ukraine stehen. Zudem würde der Taurus natürlich neue Möglichkeiten bieten durch seine Reichweite. 500 Kilometer werden immer wieder genannt und auch seine Durchschlagskraft, dass er eben auch in Bunker eindringen kann. Und da gibt's eben auch Ziele, die für die Ukraine sehr wichtig wären, zum Beispiel Waffenfabriken, Munitionsfabriken. Bei Smolensk gibt es eine Fabrik, die Raketen herstellt, die immer wieder auf die Ukraine abgeschossen werden. Das wäre dann auch eine Möglichkeit, wo die Ukraine eben diese Angriffe ja zurück oder minimieren könnte oder zumindest reduzieren könnte, wenn sie da Russland einen Schlag versetzen könnte.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war 16.15 Uhr. Ich bin Tarek Yusbashi und bei mir im Studio war Thomas Kuhlmann aus der Nachrichtenredaktion.
Und wir sagen beide danke fürs Zuhören und schönen Abend.